Servus, grüß Gott.
Habe die Erde. Grimcast Neo 2.0, Chris McFly. Gebrüder Grimmig am Start.
Watchmen.
So schaut's aus.
Die Wächter aus dem Jahr 2009.
Wer überwacht eigentlich die Wächter?
Das ist ja ein Satz, der ganz häufig auch in dem Film, der war oft an die Wand gesprüht und so, der kommt auch im Comic, ist der,
ja.
Ich glaube, auf dem Einband steht der sogar irgendwo.
Kann sein, ja.
Wer überwacht die Wächter? Tatsächlich ein guter Satz.
Ja.
Der stammt dieser Satz von einem römischen Dichter, Juvenal.
Mhm.
Und ja, ist so ein bisschen auch hier in dieses in diesen Film und in diesen Comic eingegangen.
Ja, spielt damit rein.
Der Comic. Ich gehe mal davon aus, du kennst den nicht.
Nicht.
Kanntest du den Film?
Nur vom Hören sagen.
Mhm. Der Comic ist von Alan Moore.
Mhm.
Alan Moore ist einer meiner Lieblings-Comicbuchautoren. Ich finde den Mann großartig. Also der hat auch andere großartige Comics geschrieben.
Ja.
Wie zum Beispiel V wie Vendetta.
Mhm. Okay.
Oder auch einen der besten Batman-Comics, wie ich finde, The Killing Joke, wo es speziell auch um den Joker geht.
Das
ist eigentlich fast schon ein Joker-Comic.
Ja.
Aber wirklich ein großartiger Comicbuchautor. Und Regie geführt hat Zack Snyder. Weiß nicht, ob der dir was sagt. Der hat auch ein paar andere. Der hat zum Beispiel Man of Steel hat er gemacht.
Okay.
Also auch so Superheldenfilme.
Okay.
300 hat er auch gemacht.
Stark.
Ist ja auch ein Comic. Also es ist halt Zack Snyder, der steht halt offensichtlich auf Comicvorlagen und verfilmt die gerne.
Ja.
300 ist von der Comic von einem meiner anderen Lieblings-Comicbuchautoren, Frank Miller. Also Alan Moore und Frank Miller.
Ja, genau.
Und das ist ganz witzig, weil Frank Miller, das ist ist schon so ein rechter Typ.
Okay.
Kann man sagen. Und das merkt man auch an seinen Comics.
Hm.
Und Alan Moore, das ist halt so ein linker Typ.
Okay.
Und das merkt man auch an seinen Comics.
Okay.
Also er ist ein Anarchist. Also er bezeichnet sich auch selbst als Anarchist.
Mhm.
Und Watchmen ist eine durch und durch eigentlich eine anarchistische Geschichte.
Mhm.
Das ist vielleicht, das ist so der Kern eigentlich.
Ja, Kern.
So, ne? So, okay. Who watches the Watchmen? Deswegen bin ich da jetzt auch drauf gekommen, wegen diesem Satz, weil das diese Machtkritik, dieses Hinterfragen, wer überwacht die Wächter?
Genau.
Geht schon gut los, ne? Bevor man überhaupt in den Film einsteigt. Das wird jetzt auch wild. Also ich habe keine Ahnung, wie wir über dieses ein Mammutwerk von einem Film, also epochal, wie man darüber überhaupt angemessen sprechen soll. Der Comic Watchmen ist auch vom Time Magazine zu den 100 besten Werken der Literatur des 20. Jahrhunderts gezählt worden.
Krass.
Als einziger Comic. Also das sind halt so die großen Romane und dann ist halt einfach Watchmen mit dabei. Ist
stark.
Auch krass. Es ist auch, würde ich sagen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ob es mein Lieblingscomic ist, aber auf jeden Fall sehr, sehr weit oben mit dabei.
Okay.
Ich mag Watchmen sehr. Der Film ist umstritten, kann ich auch schon mal sagen. Es gibt Leute, die ihn mögen, es gibt Leute, die ihn nicht mögen.
Kann ich verstehen, ja.
Es gibt zwei Sorten von Leuten, die ihn nicht mögen. Es gibt einmal die, die sagen, aber der Comic ist besser.
Mhm.
Und deswegen gibt's ja immer.
Ja.
Deswegen mag ich den Film nicht. Und es gibt die Sorte, die damals ins Kino gegangen ist. Ich habe den auch im Kino geguckt. Und die ins Kino gegangen ist und die dann irgendwie den Trailer kannten und halt einfach aufgrund der Inszenierung einen Superheldenfilm in klassischer Prägung erwartet haben und dann das bekommen haben. Und einfach schockiert waren und sich gedacht haben, was gucke ich mir hier an?
Ja.
Wir haben den Ultimate Cut geguckt, die längste Version, 3,5 Stunden.
Ich schwöre, das ist die längste Version.
Es ist die längste Version.
Es gibt keine längere geben.
Ich weiß nicht mehr genau, wie lang die Kinofassung geht. Ich glaube, so 2 Stunden.
Ja.
Der Director's Cut, der ist dann halt nochmal irgendwie eine halbe Stunde länger oder so.
Ja.
Und der Ultimate Cut ist mit dem Director's Cut identisch. Der Unterschied ist, dass im Ultimate Cut halt noch diese Black Frighter Geschichte mit drin ist, diese Zeichentrickstory.
Okay.
Das ist einfach das, was im Director's Cut fehlt.
Ah, okay. Verstehe.
Genau. Die gibt's auch im Comic.
Mhm.
Also deswegen ist die so wichtig, weil die gibt's auch im Comic.
Okay.
So, genug Vorgeplänkel.
Ja.
FSK 18 habe ich schon gesagt.
Ne?
FSK 18.
Okay.
Aber nur der Ultimate Cut.
Okay.
Die anderen Versionen sind ab 16.
Wegen dem brutalen Zeichentrick.
Ich vermute.
Ja. Ne? Krass.
Dann steig mal ein.
Wir steigen ein mit Präsident Nixon.
Ja.
Der macht eine Ansage.
Ja.
Ich glaube, gegen die Sowjets oder so. Es gibt da...
Stabil.
Glaube ich, so kalter Krieg und bisschen...
Ja, der Film will uns halt direkt zeigen, wo das spielt.
Ja.
Im Kalten Krieg.
Spannungen zwischen dem Wertewesten und den Sowjets.
Ja, der Film spielt aber in einer alternativen Timeline, das muss man sagen. Ne? Also das sieht man dann auch, also es fängt ja eigentlich dann auch an erstmal mit dem Comedian, eine der Figuren, einer der Watchmen, der Comedian.
Edward Blake.
Ja, und der ist zu Hause und es dringt jemand bei ihm ein, kämpft mit ihm, tötet ihn, wirft ihn aus dem Fenster.
Genau.
Extrem stylisch gemacht,
ja,
sieht krass aus. Ne?
Starke Szenerie.
Ja, gefällt mir auch sehr gut. Und dann haben wir sozusagen das Logo vom diesen Comedian, Smiley mit dem Bluttropfen auch noch drauf. Genau. Das ist auch das Logo von Watchmen. Also das ist das Logo vom Comedian eigentlich. Und dann beginnt ja der Film, dann das Intro kommt. Und in dem Intro sehen wir dann halt, also wir hören Musik. Und zwar The Times They Are A-Changin' von Bob Dylan. Großartiger Song, der auch perfekt da reinpasst. Und wir sehen dann in so Bildern angeordnet.
Ja.
So aus verschiedenen Zeitepochen die amerikanische Geschichte. Also, und das ist so gut gemacht. Das sagt uns halt im Zeitraffer was über die Welt, in der dieser Film spielt.
Ja, richtig.
Und ich finde das deswegen so genial, weil die sind angeordnet wie Comic-Panels. Mhm. Ne? Und das da wieder dieser Brückenschlag zum Ursprungsmaterial. Finde ich großartig. Wir sehen dann in einer dieser Szenen auch von Seite, dass der Comedian der Schütze war, der JFK getötet hat.
Ah ja, also, stimmt.
Das ist auch ein ganz witziger Side-Fact.
Aber auch krass gemacht, wie die diese Szene von dem Attentat nachgestellt haben. Ne?
Ja,
also überragend.
Überhaupt der Look, ne? Also, ja, ist brutal. Was soll man sagen, die Ästhetik.
Sehr geil. Ja, und dann taucht so ein komischer Maskentyp auf. Man weiß es nicht.
Ja, Rorschach.
Genau. Wo man den zuordnen soll. Er verschafft sich dann Zugang zu der Wohnung per Enterhaken.
Ja.
Von den Comedian.
Ja, er untersucht den Tatort.
Den Tatort, genau.
Das ist auch gleich so vielleicht ein ganz guter Punkt, um darauf hinzuweisen, dass wir haben es hier zwar mit einem Film zu tun, in dem Superhelden vorkommen, aber, und ich glaube, auch da liegt ein Knackpunkt für viele, Watchmen ist kein Superheldenfilm.
Ja.
Es ist einfach ein Film, in dem Superhelden vorkommen.
Ja.
Aber von der Erzählstruktur her, und da ist dieser Punkt mit Rorschach ein ganz guter Ansatzpunkt, von der Erzählstruktur her ist das Ganze eine Noir-Story. Also ein dunkler und düsterer Krimi.
Mhm.
Ne, weil es geht ja eigentlich um diesen Mord.
Genau.
Wer hat diesen Mord begangen? Was steckt dahinter? Und das ist so die Struktur, die uns eigentlich durch den Film führt. Und dabei sehen wir dann diese Superhelden und die haben alle so, jeder hat so seine Story.
Ja.
Und das ist auch schon mal so krass. Und deswegen, ich liebe Watchmen wirklich sehr, weil das ist so aufgebaut wie mein Lieblingsschriftsteller, klassischer Schriftsteller ist Dostojewski. Guter Mann. Und seine Romane sind immer so aufgebaut, dass da einzelne Figuren oft auch als Vertreter von bestimmten Personifikationen von Weltanschauungen oder Ideologien sind.
Mhm, okay.
Und das ist hier auch so.
Ja, okay.
Also du hast hier auch bestimmte Figuren, die repräsentieren bestimmte Ideologien oder Weltanschauungen.
Okay.
Sowas liebe ich.
Ja.
Stehe total auf sowas. Ja, aber ich werde wahrscheinlich noch oft abdriften hier bei.
Kein Problem.
Ja.
Was ich sehr interessant fand, da kam dann auch so eine kurze Szene, da sah man die Cops. Ich glaube, die haben ein Statement gegeben oder so.
Mhm.
Und da hat dann der Bulli gesagt so, also sie maskieren sich, wir fangen sie ein und wir können sie nicht identifizieren, irgendwie meinte er. Deshalb maskieren wir uns auch. Also so, ich habe so verstanden, dass das so der Ursprung war, der Watchmen, dass sie sich dann auch verkleiden und auf Verbrecherjagd gehen.
Genau. Du hast recht, das ist der Ursprung der Watchmen, also dass die Verbrecher sich maskiert haben, die wohl nichts machen konnten, die haben sich selber Masken angezogen und haben das Gesetz gebrochen. Und das ist auch schon ganz witzig, also nicht witzig, ganz wichtig, dieses Ding, also dieser Punkt, dass das eigentlich Gesetzesbrecher sind.
Die Gesetzeshüter in dem Fall.
Ja, die Gesetzeshüter sind Gesetzesbrecher. Und das ist halt so auch dieses Spannungsverhältnis. Mhm. Und wir haben darüber in der Vergangenheit ja schon mal geredet, wenn du dich erinnerst, wo ich immer gesagt habe, Superhelden sind rechts, Superhelden sind rechts. Und immer alle, was will denn der McFly mit seinen rechten Superhelden? Das ist doch totaler Unsinn.
Ja.
Dieser Gedanke, das kommt ursprünglich auch aus Watchmen, dieses, hier werden die Superhelden tatsächlich dekonstruiert und es wird genau aufgezeigt.
Mhm.
Im Endeffekt, was will Watchmen? Watchmen will zeigen, wie wäre eine Welt, echte Welt, wenn es wirklich Superhelden gäbe, wäre das so geil wie in den Comics oder wäre das eher so wie in Watchmen?
Wo würde es hinführen?
Genau.
Genau, wie wär das Verhältnis zwischen der Gesellschaft und.
Und dazu kommt ja noch die Tatsache, dass sie haben ja keine Superkräfte.
Genau.
Das sind ja keine, es gibt ja nur einen Dr. Manhattan, dazu kommen wir dann noch, der wirklich Superkräfte hat. Aber alle anderen, das sind wirklich nur im Endeffekt Spinner, die sich maskieren
und
auf Leute verprügeln.
Verbrecherjagd, genau.
Rorschach untersucht den Tatort, geht. Rorschach geht zu Night Owl. Night Owl, auch eine der wichtigen Figuren, auch einer der Watchmen.
Richtige Nachteule.
Also Rorschach, ne, ist halt wirklich, im Endeffekt ist es ein Obdachloser, der zieht sich halt so, dann so also seine Penner, seinen.
Ja, er hat wie so einen Mantel an, so einen Hut.
Aber auf Pennerbasis.
Ja.
Und hat halt dann einfach eine Maske und da ist halt drauf so dieser, kennst du ja Rorschach-Test, ne?
Ja, ja.
Geht auf den Psychologen namens Rorschach zurück.
Mit diesem auch. Schmetterling, mit der Tinte.
Was siehst du und so.
Genau.
Das Einzige, wo ich sagen muss, ich habe nicht ganz verstanden, warum sich das bewegt.
Ja. Das habe ich auch nicht verstanden.
Hab ich nicht
also man muss sagen, seine Maske ist ja eigentlich nur ein Tuch, das so über dem Gesicht hängt.
Ja.
Und auf dem Tuch sind eben diese Tintenflecken, die sich bewegen.
Ja.
So, warum auch immer.
Und ich bin mir gerade ehrlich gesagt auch nicht mehr sicher, ob das im Comic so ist, dass es sich bewegt.
Mhm.
Ich meine nein, aber ich bin mir da wirklich gerade nicht sicher. Ich habe aber auch nicht verstanden, warum, wie das sein, was das soll.
Ja.
Also, aber okay.
Wird auch nicht erklärt, aber okay.
Ja. Rorschach geht zu Night Owl. Und Night Owl ist so... Ja, also die sind, man muss auch dazu sagen, das ist, die sind keine Superhelden mehr.
Nee,
es gab ein Verbot,
so.
Zwangsruhestand. Es gab ein Gesetz, dass niemand darf sich mehr maskieren.
Mhm.
Und alle haben aufgehört, außer Rorschach.
Ja.
Er hat gesagt, nein, ich mach mein Ding, ich zieh durch.
Weil für ihn das sein Gesicht ist.
So.
Ja.
Und er geht zu Night Owl, also zu dem, sein bürgerlicher Name ist Daniel.
Ja.
Aber ich werde sie immer mit ihren Superheldennamen ansprechen, weil das einfach...
Ja, Nachteule finde ich auch geil.
Jeder weiß. Ja, sieht ein bisschen aus wie Batman, ne?
Ja.
So die Fledermaus,
auch die
Eule.
Auch die Attitude, alles. Also, wir kommen ja noch dazu.
Ja, aber irgendwie so wie die bisschen wie die Lutscher-Version von Batman, oder?
Ja.
Night Owl. Aber er hat auch so diese Bruce Wayne-Eltern mäßig.
Ja, er hat diese Bruce Wayne-Eltern, hat aber diesen Clark Kent-Charakter.
So. Ja, ja.
Es ist irgendwie...
Also ich bin auch der Meinung, man kann nicht eins zu eins sagen, der ist der Superheld, der ist der. Sondern ich glaube schon, dass hier auch die Figuren sich an den anderen Helden orientieren.
Ja.
Aber dass es mehr so ein Mischungsding ist.
Ja.
Ist übrigens von DC Watchmen.
Mhm.
Also ist bei DC ursprünglich erschienen. Aber zum Beispiel Rorschach ist für mich eine Mischung eigentlich auch aus Batman und dem Punisher.
Ja.
Ne? Also er ist wie Batman, aber er agiert halt so skrupellos wie der
die
Punisher.
Attitude, genau.
Ja. Er geht halt dann zu Night Owl auf jeden Fall. Er sagt, ja, es macht jemand Jagd. Der Comedian wurde getötet.
Genau.
Es macht jemand Jagd auf Maskierte, offensichtlich. Also auf ehemalige Superhelden.
Mhm.
Er hat auch keinen Plan, was los ist. Dann geht Daniel zu Ozymandias.
Mhm.
Das ist der Reiche.
Ja.
Ne?
Ja, der Superschlaue.
Der Superschlaue, der Reiche. Ja. Er geht zu ihm. Also das ist auch wieder irgendwie so ein Wayne. Also man könnte fast sagen, dass die alle abgespalten eine Persönlichkeit von Batman repräsentieren. Könnte man auch sagen.
Ja,
weil der jetzt so diesen Milliardär-Business-Typen Wayne irgendwie darstellt.
Ja. Und ist schlauster Mensch der Welt.
Und er ist sehr schlau.
Ja.
Noch schlauer als wir Hauptschüler.
Ja, das definitiv.
Er will ihn auf jeden Fall warnen.
Ja.
Und wir erfahren dann schon so ein bisschen über Ozymandias. Er ist so, Ozymandias ist von seinem Typ her, das ist so, er verkörpert so das liberale Ideal.
Mhm.
Also das ist auch so, er wünscht sich eigentlich eine liberale Welt, in der alle glücklich und zufrieden sind, in der es keine Konflikte mehr gibt. In der
erneuerbare
Energien. Also er ist die Verkörperung des Liberalismus.
Ja.
Während Rorschach, muss ich wirklich sagen?
Nö. Ja, ist halt ein Rechter.
Es ist stramm rechts. Also ist auch meine Lieblingsfigur in dem Comic.
Ja, meine auch.
Tatsächlich, ja.
Oh. Safe.
Naja, so ist das halt als Adler, ne? Ganz anarcho-patriotischer Adler.
Ja, lässt sich nicht leugnen. Das ist halt die coolste Sau in dem Film.
Ja.
So.
Ja. Ja, ich muss sagen, der Comedian ist schon auch krass. Er ist ein Psychopath.
Er ist ein Psychopath und ich habe so meine Abneigung ein bisschen gegen den Typ.
Aber er hat auch was, ne?
Er hat auch was, ja. Er hat was Ehrliches, obwohl er so verdorben ist.
Ja. Dann die nächste Szene ist, Rorschach geht zu Dr. Manhattan.
Ja, Blaue.
Dr. Manhattan ist Blaue. Das ist der Einzige, der wirklich Superkräfte hat. Und Silk Spectre.
Ja.
Das ist seine Freundin.
Mhm.
Also er geht dann zu ihm, er will auch mit ihm darüber reden. Es ist so, man kann diese Dialoge, man kann das nicht wiedergeben.
Ja.
Man muss sich das anschauen.
Ja. Was man sagen kann, sind starke Dialoge. Also
es sind starke Dialoge, es ist hervorragend geschrieben. Man muss auch dazu sagen, der Film hält sich teilweise sklavisch an die Comicvorlage. Also die Panels sind teilweise 1:1 in den Film übertragen. Also es ist sehr nah dran.
Okay, krass.
Es gibt ein paar Änderungen, darüber werden wir noch zu reden haben, aber in weiten Teilen ist man da wirklich sehr nah an der Vorlage.
Okay.
Es geht im Endeffekt von der Struktur, das habe ich gemeint mit, es ist eigentlich eine Noir-Story, diese Rorschach, er ermittelt immer, er geht überall hin und er will warnen und er versucht rauszufinden,
was Sache ist.
Das ist so der Punkt eigentlich. Aber wir sehen schon, dass dieser Dr. Manhattan, der ist so, wie soll man das sagen, Dr. Manhattan ist der Übermensch.
Ja, er hat auf jeden Fall hat er unsere Zeit Linie und unsere Dimension, möchte ich sagen, hat er schon längst verlassen.
Ja, also der steht jenseits von allem. Er ist der Übermensch.
Ja.
Er kann, er sieht die Zukunft.
Er wird ja auch als mächtigstes Wesen des Universums betitelt.
Ja, was er ja auch ist.
Ja.
Ja, er entfernt sich immer weiter von den Menschen und Silk Spectre, seine Freundin, ist so, das wird dann auch häufiger gesagt, so sein letzter seine letzte Brücke zu den Menschen eigentlich.
Zu den Menschen, genau.
Ja, die streiten dann irgendwie. Ich weiß nicht, er ist so beschäftigt, er denkt nur an seine Arbeit mäßig.
Stimmt, er entwickelt doch einen Reaktor, weil er möchte doch die Spannungen zwischen den Sowjets und Amerika lösen, aufgrund der Energieversorgung, fossile Brennstoffe und so weiter. Er möchte auch erneuerbare oder einen eigenständigen Energiereaktor entwickeln, damit quasi die Nationen nicht mehr auf fossile Brennstoffe angewiesen sind und sich die Lage entspannt.
Ja, genau. Er arbeitet ja mit Ozymandias zusammen, ne? Aber das erfahren wir, glaube ich, erst später.
Erst später, genau.
Ja. Genau, aber er macht da auch so sein Ding auf jeden Fall. Ja. Sie, Silk Spectre, hat dann, die übrigens echt gut aussieht, das muss man mal erwähnen, lobend, weil die echt gut aussieht.
Ja.
Und vor allem später dann in ihrem, wenn sie dann ihr Superheldenkostüm anhat.
Auf Latexbasis.
Da sieht man wirklich die Vorzüge von gelbem Latex, möchte ich hier definitiv mal betonen. Sie hat dann ein Date mit Night Owl. Oder was heißt Date? Sie treffen sich halt. Sie ist ja mit Dr. Manhattan zusammen.
Zu 99 Luftballons von Nena.
Geil, ne? Geil, überhaupt. Ja. Also, Bruder, die Mucke, der Sound, das ist
stark.
Unfassbar gut.
Ja,
also ich liebe die Musik, audiovisuell, als eine Granate der Film. Sie kommen sich da schon ein bisschen näher und so, ne? Dann nächste Szene, also das ist wirklich so diese, man kann es nicht anders.
So, tak, tak, tak.
Tak, 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 man kann es nicht anders.
Ja.
Aber auch jede einzelne Szene ist so hervorragend in Szene gesetzt, wirklich handwerklich phänomenal.
Ja, ganz stark.
Ist die Beerdigung vom Comedian.
Ja, genau.
Ja, sind halt alle da. Wir sehen auch dann schon, Rorschach ohne Maske ist da. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er Rorschach ist.
Weil keiner weiß, wie er aussieht.
Genau, er ist ja der Einzige, der die Maske nicht abgelegt hat. Wobei bei den anderen ist es auch nicht bei allen so, dass die Welt weiß, wer die sind. Die haben halt einfach aufgehört.
Ja.
Das ging auch. Du musstest nicht dein Gesicht offenbaren.
Ja.
Ozymandias hat es gemacht und hat dann damit sein Business aufgebaut.
Genau.
Halt, ne? Der hat ein Geschäftsmodell draus gemacht. Wir erfahren dann, also die Beerdigung, das ist so eine Szene, die Beerdigung. Dann kommt eine Szene, Silk, ne, die Hübsche, bei ihrer Mutter.
Hm.
Und wir erfahren, dass vorher sie Silk Spectre war, die Mutter.
Hm.
Sie hat es an ihre Tochter weitergegeben, sozusagen, dieses Superhelden-Dasein. Und die Tochter wollte eigentlich auch das gar nicht.
Mhm.
Die Mutter hat sie so ein bisschen in diese Rolle reingedrängt, so ihre, die Fackel weitertragen mäßig,
so,
wie man es so kennt. Ne? Und wir erfahren auch, dass die Mutter von Silk, dass der Comedian sie vergewaltigen wollte.
Genau.
Damals, in der guten alten Zeit, in den, was weiß ich, 50ern.
Ja, als sie noch alle in Action waren.
Klassische Superhelden waren. Und das ist natürlich auch kein Zufall hier mit den 50ern, weil die 50er Jahre, das ist die Zeit des klassischen Superhelden-Comics. Auch wenn wir da schon sind, jetzt hier bei den 50ern und bei den klassischen Comics. Der Comic Watchman ist von seiner Ästhetik her, wie das aussieht, eben genau, der Comic ist aus den 80ern Watchman.
Ja.
Und der ist von seiner Ästhetik aber in diesen 50er Jahre Superhelden-Dings gemacht.
Gezeichnet.
Weil es eben genau das aufgreifen soll, um es dann zu dekonstruieren.
Okay.
Und der Film ist von seiner Ästhetik her, und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, was viele dem Film auch vorwerfen und Zack Snyder, dem Regisseur, auch vorwerfen, dass das halt ein reaktionärer Film ist. Ein rechter Film ist, und Zack Snyder ist ein Rechter, das ist eine Tatsache, aber dass die Ästhetik, dass dieser Film, dass der Film von seiner Ästhetik her so rechts ist und
ist schwierig,
weil das mit der Ästhetik ist halt so, der Film macht im Endeffekt das, was der Comic macht. Er nimmt die Ästhetik von gängigen Superheldenfilmen und macht ja auch dann diese Dekonstruktionsfilme.
Okay.
Er macht ja das Gleiche, was der Comic macht, nur eben mit der modernen Ästhetik.
Genau.
Das macht ja Sinn.
Ja.
So.
Also der Comic spielt eigentlich in den 50ern, der Film wiederum spielt aber eigentlich in den
80ern. Nee, der Comic spielt nicht in den 50ern. Die spielen beide in den 50ern und in den 80ern.
Ah, jetzt, okay.
Der Comic ist gezeichnet wie die Superhelden-Comics der 50er, die klassischen. Die Ästhetik ist 50er-Jahre-Ästhetik.
Ist 50er.
Und der Film hat die Ästhetik von modernen Superheldenfilmen, weil er will ja dekonstruieren, sozusagen. Ne?
Jetzt,
Der macht das Gleiche, was der Comic mit den Comics macht, mit den Filmen.
Deswegen auch die Ähnlichkeiten zu Batman zum Beispiel, von Nachteule und so.
Genau. Und das ist halt auch schon generell so ein Ding mit diesen, auch mit diesen Links-Rechts, ne? Weil das ist schon witzig irgendwie. Alan Moore, der Autor des Comics, ist ein Anarchist, ist ein Linker, der hier eine Machtkritik eigentlich vorlegt.
Mhm.
Und der Regisseur Zack Snyder ist aber ein Rechter, der diese linke Geschichte originalgetreu verfilmt, aber dann mit einer rechten Ästhetik versieht das Ganze. Und das ist unfassbar interessant, was da eigentlich künstlerisch abgeht.
Aber im Endeffekt mit der gleichen Substanz, mit der Machtkritik.
Die Geschichte ist ja die gleiche.
Genau.
Deswegen ist es da immer noch drin.
Ja.
Wobei, es gibt dann schon ein paar kleine Änderungen. Also ich finde auch zum Beispiel, dass im Comic die Superhelden bei weitem nicht so cool rüberkommen wie im Film.
Ja.
Und das ist zum Beispiel so eine kleine subtile Änderung.
Okay.
Aber weil wir beide gesagt haben, Rorschach ist eine coole Sau.
Ja.
Eigentlich will Alan Moore nicht, dass wir Rorschach cool finden.
Okay.
Wir sollen eigentlich mit kritischer Distanz auf ihn gucken.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, Zack Snyder, der will schon, dass wir Rorschach cool finden. Und das schafft er auch. Er ist auch ziemlich cool.
Ja.
Aber das ist halt auch wichtig, um zu verstehen, das Problem, was manche auch mit dem Film haben.
Ja, okay.
Jetzt hier kurz McFly wieder abgedriftet. Weiter. Der Comedian wollte Silk Spectre damals in den 50ern vergewaltigen.
Ja.
Wurde aber dann von einem anderen Helden, den es damals gab, Hooded Justice heißt er, glaube ich, davon abgehalten. Nächste Szene, Vietnamkrieg. Wir hören Musik von Richard Wagner, Walküre natürlich.
Große Blaue kommt.
Große Blaue kommt.
Mit zwei Helikopter.
Macht Vietnamesen kaputt.
Aber wie er macht, ne, so, pfung, die platzen einfach. Einfach Körper platzen.
Pfuck. Ja, im Helikopter hockt der Comedian.
Ah ja, stimmt.
Ja, der war auch dabei.
Der räumt ja dann auch noch mit auf, ne?
Mit dem Flammenwerfer.
Ja.
Fackelt auch noch ein paar Vietnamesen ab.
Ja, man kennt's.
Das ist ja auch ein bisschen so, es gibt ja den Film Apocalypse Now. Und da kommt auch diese Szene hier mit Walküre und Helikopter. Guter Kriegsfilm, ja. Ist da sicherlich auch eine Anspielung drin.
Ja.
Aber wir sehen, der Comedian, der ist halt ein Psychopath. Ne?
Ja.
Also der ist einer, der hat einfach Spaß dran zu töten.
Ja.
Der hat einfach Spaß dran, diese Macht zu haben.
Auszuüben
und über den anderen zu stehen.
Ja, wie man dann auch in der nächsten Szene in der Kneipe sieht.
Stimmt, sie haben den Krieg gewonnen, den Vietnamkrieg. Das meinte ich vorhin mit alternative Timeline.
Ja.
Sie haben den Vietnamkrieg ja wegen Dr. Manhattan gewonnen.
Ja, genau.
Ne? Weil sie diese Superwaffe haben im Endeffekt, die Amis. Ja. Ist aber auch krass, wie sie in dem Film sagen, hätten wir diesen Krieg verloren, hätte das eine kollektive Psychose in unserer Nation ausgelöst, was es ja tatsächlich hat.
Mhm.
Also Vietnamkrieg war eine kollektive Psychose für die Amerikaner. Ja, in der Kneipe die Szene ist krass, wa?
Ja, die ist schon krass.
Also er hat halt eine
Deswegen mag ich ihn auch nicht mehr.
Er hat eine Vietnamesin geschwängert.
Ja.
Die kommt dann hier, dein
die
Baby.
Die sagt, Baby, du musst da bleiben. Der sagt, naja, bleib ich nicht
verlass
da.
Verlass jetzt dieses dreckige Land, wir haben den Krieg gewonnen, so.
Ja.
Dann sie lässt nicht von ihm ab, sie greift ihn sogar an.
Ja, und dann ballert ihr halt das Hirn weg.
Ja, er tötet sie und sein Baby, sein Ungeborenes.
Ja.
Stark.
Ja, uncool.
Ja.
Aber.
Nee, das zeigt halt, mit was für einem Typen wir es jetzt
tun haben. Auf was für
ein
Psycholevel der unterwegs ist.
So. Und dass solche Leute im Auftrag der Regierung dann
des stehen. Guten.
Des Guten. Das ist ja auch dann das Ding, als die dann alle aufgehört haben, Superhelden zu sein, als es verboten wurde, hat der Comedian dann angefangen, für die CIA zu arbeiten.
Mhm.
Auch das sehr vielsagend. Ne?
Ja, ja.
Dann auch gleich die nächste Szene natürlich. Ne? Es ist eine Demo. Irgendwelche Hippies, die für Frieden demonstrieren, für Freiheit demonstrieren, was weiß ich.
Ja.
Der Comedian und Night Owl kommen. Night Owl ist oben in seinem Eulenmobil. Flug.
Ganz schrecklich, Zeug. Dieses Eulenmobil, Alter.
Fand es sah eigentlich ganz gut aus. Außer, dass ich eher dachte, das sah wie eine Fliege aus.
Ja, weil er hat so große Augen, aber ich verstehe, er hat keine Flügel.
Mhm.
Das hat mich irritiert. Es ist einfach nur ein Eulenkopf, der fliegt.
Aber das soll schon auch dieses Batman-Ding sein, ne?
Ja,
auch
es hat
so Fluggeräte.
Genau.
Ja, und der Comedian prügelt halt auf die Demonstranten ein.
Mhm.
Ne?
Ja.
Und Night Owl fragt ihn dann, was machen wir hier? Was ist aus dem amerikanischen Traum geworden? Und der Comedian sagt, sieh dich doch um, er ist wahr geworden.
Ja.
Ne? Er sagt, wir beschützen die Gesellschaft.
Mhm.
Dann fragt Night Owl, vor was beschützen wir die Gesellschaft? Dann sagt der Comedian, vor sich selbst.
Mhm.
Das ist eigentlich, der Comedian ist ein Faschist.
Ja.
Ideologisch. Rorschach ist ein Rechter.
Ja.
Der Comedian ist ein Faschist.
Ja.
Das ist vielleicht nochmal der Unterschied zwischen den beiden.
Ja.
Weil Rorschach, natürlich, er ist brutal, er setzt sich über das Gesetz hinweg, er macht Selbstjustiz,
ja.
Aber er macht es mit Verbrechern. Und der Comedian, dem
moralischer
ist es,
Basis.
Der Comedian ist es egal,
ja,
der will einfach Menschen unterdrücken.
Genau.
So, er ist ein Faschist.
Ja, ein ehrlicher wenigstens.
Ein ehrlicher wenigstens. Nee, aber das ist das, was ich meine, so wie großartig hier so Ideologien oder Weltanschauungen dann auch verkörpert werden von einzelnen Figuren.
Ja.
Und deswegen ist es einfach, ja, ist es, ich liebe es. Dann geht Rorschach zu Moloch. Moloch,
ja,
das ist der ein ehemaliger Superschurke, aber er ist auch jetzt alt, er ist im Ruhestand, er ist kein Superschurke mehr.
Ehemaliger Erzfeind.
Erzfeind so, ne? Weil jeder Superheld hat ja einen Erzfeind.
Genau.
Moloch ist der ehemalige Erzfeind. Und der geht dann hin, er befragt ihn und der sagt dann, der Comedian war bei ihm vor einer Woche, er war betrunken und er hat geweint.
Ja.
Das klingt so gar nicht nach dem Comedian.
Überhaupt nicht.
Ne? Aber okay. Dann die nächste Szene, das ist die großartige Sexszene von Silk und Dr. Manhattan.
Ja, dieser Blaue mit seinen Händen. Er hat auf einmal vier Hände.
Ja, es sind auf einmal vier Hände da.
So fasst sie an mit vier Händen.
Aber erst sagt sie noch so, oh, es ist so, wie sie hat, er macht den Finger in ihren Mund und dann sagt sie, es ist wie wenn ich an einer Batterie lege. Bruder. Okay.
Ja, Neigungen sind verschieden, Bro.
Ja, und was er im Endeffekt macht, ist, er splittet sich auf.
Mhm.
Einer arbeitet hier mit Ozymandias weiter an seinem Projekt, während zwei von ihm hier
die
gute Silk penetrieren.
Ja.
Sie merkt es dann auf einmal.
Und sagt, ich will eigentlich kein Dreier.
Auf sowas stehe ich nicht.
Ja.
Und er sagt, wie, ich dachte, ist geil so. Und sie sagt, nee, nicht so mein Ding. Vor allem so wie respektlos, er arbeitet noch nebenbei.
Ja.
Aber eigentlich geil.
Ja.
So, du verlierst gar keine Zeit.
Das ist halt die Definition von Multitasking, ne?
Ja.
Sie hat die Schnauze voll und geht halt. Sie verlässt ihn.
Ja. Und dann geht sie zum Night Owl.
Ja, zur Eule halt, freilich. Man geht immer von Gott zur Eule. Normaler Move.
Ja, das ist so ein Ding aber auch, ne? So wenn hier dieser... Ja, dieser Gott, dieser Halbgott, was auch immer,
ja.
So ist ihr Ex und dann geht sie zur Eule. Ist schon schwierig. So, ne? Ist schon schwierig.
Schon Downgrade halt, aber okay.
Aber auch Respekt für ihn, dass er dann auch durchzieht, dass er nicht sagt, ja. Ey, das ist mir.
Dass er die Lasten auf sich nimmt.
Ja. Ja, sie ist dann bei ihm, bla, sie gehen dann halt irgendwie raus und er geht immer einmal die Woche oder so, keine Ahnung, er geht zu einem Typen, der vor ihm Night Owl war, weil auch das gab's. Nicht nur Silk gab's vorher schon, es gab auch vorher schon Night Owl, einen alten Mann, mit dem er tauscht sich dann mit ihm aus über die guten alten Zeiten und bla.
Ja.
Und dann sagt er zu ihr, komm halt mit. Auf dem Weg dahin werden sie aber von ein paar random Gs angegriffen.
Da sind sie die Anarchisten. Wie schauen sie aus, die Anarchisten? Die haben irgendwie so...
Ja, das sind aber keine Anarchisten. Da würde der Alan Moore dir widersprechen, weil er ist ja ein Anarchist und er würde sich, glaube ich, nicht als so ein...
Ja, aber Bro, der hat T-Shirt, ja, weiße, mit Ding Anarcho, Ding Anarchie, A drauf.
Ja, das sind halt die Pseudo-Anarchisten. Das ist aber das, was ich auch immer sage.
Aber was, wie wild die auch aussehen? So, sie haben so weiße Socken, so lange Socken, dann so Stiefel, dann haben sie so chinesische Zeichen, weiße T-Shirts,
das sind so,
Lederjacke.
Ja, das sind für mich drogensüchtige Antifa-Spastis.
Bro,
das sind keine Anarchisten.
Augenbrauen, Junge.
Das sind Nuttensöhne und keine Anarchisten. Ich verbitte mir
das. Ich habe noch nie solche Augenbrauen
gesehen. Als Anarcho-Patriot verbitte ich mir, mit denen in einen Topf geworfen zu werden. Und ich glaube, Alan Moore würde sich das auch verbitten.
Ja, ich möchte auch nicht mit solchen Augenbrauen in einen Topf geworfen werden.
Genau. Auf jeden Fall, die Gs greifen an.
Ja.
Und dann die beiden, natürlich ehemalige Superhelden, verprügeln sie nach Strich und Faden. Wieder hervorragend inszeniert, sieht großartig aus.
Boxerei in der Gosse.
So, dann sagt sie, jetzt habe ich keinen Bock mehr, zum anderen Night Owl mitzugehen, ich gehe haben.
Ja.
So, er geht dann aber trotzdem noch hin.
Ja.
Dann, genau, sie geht dann heim. Während das passiert, parallel, ist Dr. Manhattan in einem Interview.
Ja, und da wird er mit Krebsvorwürfen konfrontiert.
Genau, wir lernen dann sozusagen seine Ex-Freundin kennen, mit der er zusammen war, bevor er sie für eine jüngere, also für Silk, verlassen hat.
Genau.
Die kommt dann und sagt, sie hat Krebs. Und dann gibt es auch ganz viele andere, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Die haben alle Krebs.
Moloch ja auch.
Der Moloch auch. Alle haben Krebs wie
ihm
bekommen. So. Und damit wird er konfrontiert.
Ja, die Schnauze voll. Und dann sagt er, naja, das kann ich nicht so weitermachen. Und dann verpisst er sich.
Nee. Es rüttelt ihn moralisch sehr auf. Und die Reporter kommen dann alle und bedrängen ihn.
Ja.
Ich habe das aber eigentlich so verstanden, dass er schreit und die alle tötet.
Ja, ne? Weil sie alle weg waren. Aber eigentlich war dann er nur weg.
Ja, aber er war doch erst noch alleine in dem Dings gestanden.
So sollte es dargestellt werden. Aber
er hat sie getötet. Unbeabsichtigt. Einfach in dem Zornesding.
Kann sein.
Dematerialisiert.
Ja, die waren halt weg.
Und dann ist er weg.
Auf dem Mars.
Er chillt auf dem Mars.
Vor Elon Musk.
Ja.
Mhm.
Er chillt da einfach auf dem Mars.
Chillt er.
Geil.
Und genießt die Ruhe, würde ich auch, Bruder.
Ja, dann sind wir wieder.
Ach, Will Trouble, Alter.
Ach, Will Trouble. Dann sind wir wieder beim guten Ozymandias. Auf den wird dann ein Anschlag verübt. Also er spricht erst, er hat so einen Talk mit so typischen Kapitalisten.
Lobbyisten.
Ja, so Bossen von Konzernen halt, ne, kann man sagen. Die dann irgendwie Öl.
Ja. Öllobbyisten, die ihn halt von seiner, Energielobbyisten, die ihn von seinen erneuerbaren Energien
abhalten wollen,
genau.
Die halt einfach andere Vorstellungen haben.
So.
Und dann gibt's einen Anschlag. Es kommt ein Mann aus einem Aufzug und der ballert wild um sich. Er ballert die Kapitalisten nieder.
Ja.
Er greift auch Ozymandias an.
Ja.
Er will einfach alle da umbringen.
Genau.
Ozymandias ist aber, er ist der schlauste Mann der Welt, deswegen kann er auch Kugeln ausweichen. Er ist so schnell.
Genau. Er ist nicht nur schlau, er ist auch schnell. Oder wahrscheinlich ist er so schnell, weil er so schlau ist.
Er weiß genau, wie er sich bewegen
genau.
muss. Er kann alles berechnen. So.
Ja. Und weicht auf jeden Fall aus, der Kugel, oder fängt sie oder was auch immer, gibt ihn einen Hit und fällt der Typ. Und dann tut er so, als würde er ihn noch ausquetschen wollen, gib mir Informationen, sag, wer hat dich beauftragt.
Oh, du spoilerst aber ganz schön. Ja, genau, er tut's. Also zu dem Zeitpunkt, ne, wir denken, er will es wirklich wissen und der Typ schluckt dann aber eine
Zyankali-Kapsel.
Aber in Wirklichkeit ist es Ozymandias, das erfahren wir später, der ihm
die Kapsel
reinstopft.
So.
Ja, dann haben wir wieder Rorschach, der wieder am Ermitteln ist. Er geht wieder zu Moloch. Sieht aber, Moloch ist tot.
Mhm.
Und er merkt dann plötzlich, das Ganze ist eine Falle.
Mhm, genau.
Denn jetzt wird Rorschach von den Bullen geschnappt.
Genau.
Die ihn dann auch nach einem Kampf, also er macht es ihnen nicht leicht, Props,
ja.
Die ihn dann einkassieren.
Ja, und auch direkt enttarnen, ne? Sie ziehen ihm die Maske direkt runter.
Ja, sie ziehen ihm die Maske runter und nehmen ihn mit. Er ist dann im Knast. Mhm. Er hockt dann bei einem Psychologen.
Ja.
Er muss dann dort Rorschach-Test machen.
Ja, geil.
Witzig, ne? Und ja, die ein bisschen Geplänkel hin und her. Und der Psychologe will dann wissen, warum er so ist, wie er ist.
Ja. Da sieht man dann auch kurze Einblicke in sein Leben, so Rückblicke von seiner Jugend und.
Ja, das von seiner Jugend, genau. Wie er halt, ne, als Kind, seine Mutter war eine Nutte und so.
Genau.
Solche Sachen. Aber die entscheidende Geschichte ist die mit dem Mädchen.
Mhm.
Er war nämlich, erzählt vom Anfang auch seiner, also da war er schon Rorschach,
mhm.
aber warum er so auch so abgefuckt und knallhart ist. So.
Ja.
Er war da am Anfang irgendwie noch zu weich und er hat noch nicht getötet und er hat einem irgendwie nur den Arm gebrochen und er hat aber dann wohl danach noch ein Mädchen getötet.
Mhm.
Ein Kind.
Ja, genau.
Der hat das Kind getötet und dann irgendwie den Hunden zum Fraß vorgeworfen. Ja. Man sieht dann noch die Knochen und
ja.
so wie, also.
Richtig ekelhaft, ja.
Und es war dann für ihn so ein Erweckungserlebnis,
ja, so ein Auslöser,
dass man Verbrecher nicht am Leben lassen
kann. Ja, davon kommen. Weil er sagt doch noch, er spielt doch dann auch die Karte, als er ihn in der Mangel hat und sagt so, ich bin krank, ich brauche Hilfe, ich muss in ein Krankenhaus, ich brauche Behandlung oder so.
Genau, das ist ja die liberale Perspektive, genau. Man muss sie behandeln.
Ja.
Und das ist eben dann die rechte Perspektive vom Rorschach, der sagt, Menschen, er sagt dann, verhafte mich.
Ja.
Und er sagt, Menschen werden verhaftet, Hunde werden eingeschläfert.
Ja.
So, ne? Und er nimmt dann das Beil, haut es ihn in den Kopf und zerhäckselt ihn halt. Ne?
Ja.
Das ist zum Beispiel eine ganz entscheidende Szene.
Mhm.
Der Kindermörder, der gibt zu, dass er es war.
Ja,
richtig?
Genau.
Im Comic gibt es nicht zu.
Ach, krass.
Im Comic wissen wir nicht, ob er wirklich der Kindermörder ist oder nicht.
Aha.
Und Rorschach tötet ihn trotzdem.
Okay.
Und
das gibt dir natürlich einen ganz anderen
Vibe. Ganz anderer Vibe. Und das ist das, was Alan Moore will. Er will, dass wir skeptisch sind, was diese Helden angeht.
Ah, okay.
Und das sind so kleine Unterschiede, aber die machen einen großen Unterschied aus. Und deswegen auch dieses, der Film ist reaktionär.
Ja.
Weil wir sympathisieren natürlich mit Rorschach, also vielleicht irgendwelche Lappen da draußen nicht, aber wir anarcho-patriotischen Adler sympathisieren natürlich mit Rorschach, wenn er den Kindermörder abschlachtet, weil das feiern wir natürlich.
Ja, klar.
So, wir distanzieren uns von Gewalt, aber wir feiern das natürlich. Und ich muss aber auch sagen, ich mag beides.
Mhm.
Also ich mag die Alan Moore-Variante.
Mhm. Okay.
Und ich mag die Zack Snyder-Variante,
okay.
weil ich halt auch als Anarcho-Patriot sowohl das Linke als auch das Rechte irgendwo verstehen kann. Und ich beides fühle. Ich bin da tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen.
Ja.
Und ich,
aber was Kindermörder und Ficker betrifft, da sind wir nicht hin und her gerissen.
Na, nee. Nee, sind wir nicht. Es hat ja schon mit Sicherheit auch
aber
Grund, dass wir beide Rorschach so abfeiern.
Ja, ich verstehe deinen Punkt absolut. Weil durch solche Kleinigkeit das einen ganz anderen Twist bekommen kann. Auch von der Story, aber auch von den Charakteren. Ja. Ja,
vor allem von der Psychologie von diesem Charakter, ne?
Genau. Na, er ist jetzt dann im Knast, ne?
Er ist im Knast.
Und da will man ihn ficken. Aber er fickt halt einfach zurück.
Er fickt zurück.
So mit Fritteusenfett.
Fickt er zurück.
Fritteusenfett.
Ja. Daraufhin gibt es dann einen Aufstand.
Ja.
Und wer will ihn dann ficken, Alter? Ein Lilliputaner.
Ja,
ein Zwerg. Er kommt einfach, er ist Boss so, Gangster. Ja. Er hat so Riesen, die für ihn arbeiten und so. Geil.
Auf Feier.
Er hat keine Quote gebraucht, er hat selber gemacht.
So. Hat sich durchgesetzt, der kleine Mann.
Hat sich durchgesetzt. Während die wollen Rorschachs Zelle aufsägen.
Ja.
Aber Rorschach hat die Hände von dem einen bei sich und dann sagt der Boss zu seinem, eigentlich seinem Mann so mitarbeitermäßig, tut mir leid, der andere sägt ihm dann die Arme ab.
Ja, weil er bindet noch seine Hände vorne hinterm Gitter zusammen, damit er die Arme nicht mehr rausbekommt.
Aber er muss ja zu Rorschach, das ist nicht wichtiger als das Leben von seinem...
So, von dem Nazi-Dicken.
Genau. Ja, aber da war kein Nazi.
Bruder, er hat ein Hakenkreuz an der Glatze gehabt, auf der Seite.
Ach, nur weil man ein Hakenkreuz tätowiert hat, ist man gleich ein Nazi heutzutage, oder was?
Sorry. Für die Anmaßung.
Okay, habe ich tatsächlich übersehen, muss ich sagen. Okay, Nazi. Ist lustig, weil der Lilliputaner, der war ja irgendwie was Dunkles, ne?
Ja,
Dunkelhäutiges, oder?
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, Puerto Ricaner oder
irgendwie so?
Aber geil irgendwie, die Konstellation.
Witzig, auf jeden Fall.
Naja, auf jeden Fall parallel dazu, zu diesem Aufstand und dieser Rorschach-Geschichte, haben wir vorher noch, also Silk und Night Owl wollen es miteinander treiben. Sie sind jetzt so weit.
Mhm.
Aber das funktioniert nicht, weil Night Owl keinen Hoch bekommt.
Ja.
Er hat da so seine Probleme.
Ja.
Okay, dann gehen sie, sagen sie, ja, okay, dann machen wir halt irgendwie was anderes.
Ja, dann so. Genau. Müssen wir halt was anderes machen jetzt. Oder fliegen die mit dem Eulenmobil?
Ja, er steht erstmal nackt da, ist auch so wild, ne?
Ja.
Also steht nackt da auch. Okay, Bro.
Sie fragt, ist alles okay?
Nee, er steht nackt da, man muss das dazu sagen, er hat einen Traum vorher.
Ja.
Also danach, so, sie schlafen erst, er hat einen Traum.
Mhm.
Und das ist auch so großartig in diesem Traum, erstmal wie das optisch aussieht, ist der Wahnsinn. Und er und sie stehen dann so da mit ihren, also so als Menschen halt, ganz normal. Und sie ziehen sich dann die Haut gegenseitig ab und unter der Haut kommen sie dann mit Anzug, mit Superheldenkleidung hervor. Also ihre bürgerliche Identität ist die Maske und ihr wahres Ich ist eigentlich das Superhelden. Und das ist psychoanalytisch so großartig visualisiert.
Ja.
Boah, es ist so gut. Und deswegen steht er dann nackt da vor seinem Anzug, Superheldenanzug.
Ja, okay. Verstehe.
Und es sah trotzdem lustig aus.
Ja.
Und dann gehen sie in dieses Eulenmobil und fliegen rum und haben wieder ein bisschen Spaß wie früher.
Ja.
Da gibt's dann ein Feuer, brennt, bla, Kinder, wir retten Kinder. Ganz toll, Kinder retten, so, sie retten Kinder. Dann sie gehen und dann sie machen immer, was man macht, wenn man Kinder gerade gerettet hat, man hat Sex.
Ja, da bekommt er auch dann wieder ein Hoch, so, weil...
Genau, das ist der Punkt.
Ja.
Sein Traum, er bekommt wieder ein Hoch. Warum hat er keinen Hoch bekommen? Warum hat er diese Probleme? Weil er eine Lüge gelebt hat, weil er nicht er selbst war. Und jetzt ist er endlich wieder er selbst und dann geht's auch wieder,
aha,
weißt du?
Aber da kann er eigentlich nur als Nachteule mit dir machen. Also so.
Nein, es geht nicht darum. Es geht darum, dass er, das ist was in ihm passiert, dass er sich selbst verleugnet hat.
Okay.
Weißt du? Dass er nicht zu sich selbst stand und deswegen stand es dann nicht.
Okay.
Verstängern's.
Verstanden.
Professor Hauptschüler, ne, wieder hier am Erklären. Auf jeden Fall, genau, das wollte ich nur noch einschieben, weil die dann sagen, wir holen Rorschach raus, weil die sind jetzt wieder krass und wieder back in business und wir holen jetzt Rorschach aus dem Knast raus, weil die wissen natürlich, dass der den nicht umgebracht hat, dass das eine Falle war.
Ja.
So. Währenddessen, aber Rorschach hätte gar keine Hilfe gebraucht, der hätte eigentlich auch selber abhauen können. Ne?
Hat alleine geregelt in der Zeit.
Er tötet dann noch den Lilliput.
Ja, er hat noch eine Kleinigkeit zu erledigen, sagt er, und dann verschwindet er.
Aber trotzdem nice, so sie kommen in den Knast, holen ihn raus.
Aber so lustig, wie der Kleine noch in der Toilette steht, so, er sagt, ich habe eine Kleinigkeit zu erledigen, er geht rein, so, man sieht nichts, man hört einfach nur Toilettenspülung, so, er kommt wieder raus.
Und Blut sieht man dann.
Ja.
Dann... Nach diesem Gefängnisausbruch und auch nach dieser Aktion, dass Night Owl wieder gesichtet wird, kommen dann wieder diese random G's, Alter, diese komischen Anarchisten da.
Ja.
Und sie sagen dann, Night Owl ist wieder aktiv. Ich weiß, wo der wohnt. Wir müssen den töten.
Mhm.
Und sie töten dann aber den alten Night Owl.
Ja, genau.
Der ist ja gar nicht mehr der
reelle
Night Owl. Und sie gehen dann zu ihm. Das ist auch eine sehr starke Szene, wie dieser alte Mann dann sich nochmal aufbäumt und gegen diese Wichser kämpft und so.
Stark.
Und dann auch, wie er dann so sieht, seine Vergangenheit, sein Superhelden-Dasein.
Ja.
Und auch so.
Auch so die aussichtslose Situation dann, so wie er dann, dann sein Schicksal annimmt.
Ja, aber trotzdem... Nochmal ein letztes Mal dieser Typ sein,
genau.
So geile Szene.
Stark.
Sie sind dann auch in einer Bar, sie recherchieren dann weiter, also Night Owl und Rorschach.
Mhm.
Die waren ja früher auch Partner.
Mhm, genau.
Und die sind jetzt wieder Partner und sie recherchieren gemeinsam. Sie finden dann halt auch irgendwie raus, dass diese Pyramid, diese Firma, dass die da irgendwie alle Finger im Spiel hat mit diesem ganzen Verschwörungsgedöns und dass Ozymandias der Chef
der Strippenzieher ist.
Von dieser Firma ist. Ja. Also dass das so eine Fake-Firma ist, so die er aber kontrolliert eigentlich.
Mit seinem Ramses II-Passwort, Alter.
Genau, mit seinem Ramses II-Passwort. Naja, er ist ja fasziniert von den Pharaonen, weil er ja auch so diese, er sagt ja auch Alexander der Große und die Pharaonen und das ist so sein, er will, ne? Er
hat so dieses
Ideal, die Welt zu einen, einen, wie er es nennt. Zu erobern könnte man auch sagen, aber einen, wie er es nennt.
Eine Weltregierung. Mhm.
Sie sind dann alle, also auf dem Mars ist dann Dr. Manhattan.
Ja, er holt doch dann...
Er holt Silk.
Ja.
Die quatschen dann noch irgendwie.
So einen wichtigen Talk, Göttertalk.
Ja, sie sagt halt, du musst die Menschen retten, ne? Weil die gehen davon aus, dass es irgendwie einen Atomschlag gibt von den Sowjets.
Genau.
Finden dann aber raus, alles ist ganz anders.
Ja, und Laurie erfährt noch was Brisantes vom Blauen.
Stimmt.
Nämlich, dass der Comedian ihr Vater war.
Aber... Die Mutter wurde ja nicht vergewaltigt, sondern die Mutter wurde nur fast vergewaltigt und danach...
Hat sich im Nachhinein auf ihn eingelassen.
Hat sie dann, obwohl sie mit jemand anderem liiert war, eine Affäre mit dem Comedian gehabt.
Das ist wild.
Und dabei ist dann Silk entstanden.
Aber ich fand es auch so geil, wie der Blaue das erklärt, so, dass aus diesem totalen Chaos, was eigentlich nicht sein dürfte, dann sowas entsteht wie sie, also wie er das umschrieben hat.
Ja. Ich finde das halt aber auch, es ist auch so moralisch nicht eindeutig, und das mag ich auch an dem Film. Es ist so, auf der einen Seite natürlich ist es wild und es ist krank und der Comedian ist ein kranker Wichser, und ich finde auch,
die Mutter Silks ist auch ein Mutter Wichser.
Ist eine Schlampe und so, das ist alles ist so, aber es gibt trotzdem auch einen Teil in mir, der das auch respektiert und bewundert, so dieses was für eine Frau die ist, dass sie sagt, ja, der hat mich vergewaltigt, ja, der ist ein Stück Scheiße, aber ich habe mich danach trotzdem auf ihn eingelassen. Warum? Weil ich es wollte. Und ich wollte das und ich habe das gemacht. Und es ist mir doch scheißegal, was irgendjemand über mich denkt. Und ich respektiere das irgendwie auch. Hin und her gerissen. Aber das will ja auch, will nicht moralisch eindeutig sein. Das will ja auch irritieren und so.
Ja.
Und herausfordern ein bisschen. Ja. Ne? Wir erfahren dann im Endeffekt, dass Ozymandias der Strippenzieher ist. Hinter allem, er hat Manhattan sogar überlistet, Dr. Manhattan, er nimmt seine Energie und er arbeitet mit ihm ja zusammen, um das Energieproblem der Welt zu lösen. Ja. Aber eigentlich will er seine Energie, um Millionen von Menschen zu töten, um einen riesigen False-Flag-Anschlag zu inszenieren.
Genau.
Er will nämlich, dass die Welt denkt, Dr. Manhattan ist verrückt geworden, diese ultimative Bedrohung.
Und greift die Menschheit an.
Und dass die Amis und die Russen sich dann zusammentun und es keine Kriege mehr gibt. Was Ozymandias hier macht, er inszeniert den False-Flag-Anschlag, um die Welt zu vereinen.
Ja, gegen einen Feind, der halt nicht existiert.
Genau, gegen einen äußeren Feind. Das ist im Endeffekt Bluebeam, was er da macht. Und das ist ein Unterschied zum Comic. Im Comic ist es nämlich nicht Dr. Manhattan, sondern im Comic inszeniert Ozymandias einen Alien-Angriff.
Ach, krass, okay.
Und um die Welt zu vereinen.
Ach, das ist ja interessant.
Ja.
Das ist witzig.
Aber so auf Tintenfischbasis. Also so ganz komische Wesen. So hat schon so Lovecraft'sche Ausmaße nimmt das an. Aber es ist ein Alien, eine Fake-Alien-Invasion.
Interessant,
die er inszeniert. Ich weiß nicht, warum man das im Film, vielleicht weil das mit den Tintenfischen ein bisschen albern ausgesehen hätte. Ich weiß es nicht, was das für Gründe hat.
Naja, wenn man es jetzt so nimmt, also der Blaue, das ist eher verursacht und passt halt auch besser in das Gesamtbild, in die Story, macht es runter, finde ich.
Ich weiß nicht, ich finde das schon auch geil mit den
Tintenfisch-Aliens.
Ja,
klar.
Es hat was.
Würde ich auch feiern.
Auch absurd, aber es hat auch was. Was auch ein bisschen anders ist im Comic ist, die Figur des Ozymandias leidet auch viel mehr darunter, unter diesen, dass er die Menschen opfern muss. Der hat nicht so, ja, hat hier schon, finde ich, so leicht psychopathische Züge.
Ja, er ist auch ziemlich abgebrüht, muss man sagen.
Und im Comic ist es so, er meint es wirklich ernst mit, er leidet darunter, dass er dieses Opfer für den höheren Zweck, er glaubt dazu 100% dran.
Ja.
Also der ist wirklich ein Liberaler, der dieses Utopia erschaffen will und dafür, wo gerubbelt wird, fallen Späne. Ja, man muss diese Opfer bringen für den höheren Zweck.
Mhm. Blaue hat noch auf Mars gesagt, irgendwas von Luft zu Gold.
Okay.
Das ist eine Anspielung darauf, wie sie geboren wurde, nochmal zu dem Chaos, wie sie entstanden wurde. Und er hat dann erlebt, wie Luft zu Gold wurde.
Ja.
Und ich würde dem Bruder raten, halt einfach eine CO2-Steuer einzuführen. Kann er auch Luft zu
Gold. Dann wird Luft auch zu Gold, ja, das stimmt.
Das nur so von Seite.
Kleiner Tipp, ja.
Ja.
Na, auf jeden Fall, das Hauptquartier von Ozymandias ist in der Antarktis.
Das ist auch wild.
Auch sehr wild.
Ja.
Also da einige schon so Dinger so mit Antarktis und Fake-Alien-Invasion, da könnte man schon wieder
Das hat mich auch verwundert.
Vermuten hier, das hat auch gar nichts mit der Realität zu tun.
Ja.
Das ist nicht der Wink mit dem Zaunpfahl hier.
Aus dem Hut gezaubert.
Genau.
Mhm.
Sie fliegen dann dahin, Night Owl und Ozymandias zur Antarktis und wollen, Night Owl und Rorschach und wollen Ozymandias stellen und greifen ihn an. Er ist aber viel zu schlau. Er fängt die Kugel, die ist das, Dr. Manhattan. Er hat auch so eine Vorrichtung, er pulverisiert ihn, bringt aber nichts. Dr. Manhattan kommt riesig zurück und sagt, hier, du hast mich enttäuscht und so, weil er hat ihn ja hintergangen. Und dann sagt er aber, das ist auch so geil. Er erzählt den Plan, die sagen, wir werden dich hindern. Der sagt, ihr könnt mich nicht hindern, ich habe den Plan schon ausgeführt. Für was haltet ihr mich? Für den Comic-Bösewicht? Dass ich meinen Plan verrate, bevor ich ihn ausgeführt habe? Sehr geil.
Ja, war ein geiler Satz.
Er hat ihn schon ausgeführt, es sind Millionen Menschen tot.
Ja.
Und er macht dann den Fernseher an und dann der Präsident Nixon übrigens. Ich habe gerade mit dem sowjetischen Präsidenten gesprochen. Mhm. Und wir werden unsere Differenzen beiseite legen. Mhm. Es gibt diese äußere Bedrohung. Also sein Plan hat funktioniert.
Mhm.
Und jetzt ist die blöde Situation. Wie gehen wir damit um? Es ist schon passiert.
Ja.
Die Menschen sind schon tot.
Ja.
Wenn wir jetzt aber sagen, es war eine Verschwörung, bla bla bla, dann hält dieser Frieden nicht.
Ja.
Aber wenn wir so tun, als wäre alles okay, ist der Frieden auf einer Lüge aufgebaut.
Genau.
Und wie gehen wir jetzt damit um? Ozymandias natürlich, er will, es ist sein Plan. Dr. Manhattan, er ist dieser emotionslose, rein rationale Übermensch, der keine Gefühle hat. Er sagt, ja, verstehe ich.
Genau.
So, er ist überzeugt. Dann haben wir Night Owl, der das eigentlich nicht will, aber der eigentlich nie so wirklich eine Meinung hat.
So ist es. Der steht auch hier wieder zwischen den Stühlen, ne? Sozusagen.
Ja, er ist immer unentschlossen.
Ja.
Wir haben natürlich Rorschach, der ganz klar sagt, nein, es ist auf einer Lüge aufgebaut. Ja, sowas gibt's bei mir nicht.
Hat eine straighte Meinung, auf jeden Fall.
Ja, es ist halt der Rechte. Und das war's eigentlich, ne? Das sind die, die da anwesend sind. Ja, und Rorschach geht dann und er sagt, nein, ich werde es publik machen. Und Dr. Manhattan tötet dann Rorschach.
Der Blaue sagt, du weißt, dass ich das nicht zulassen kann. Ja, so.
Um dieses Geheimnis zu bewahren, ne? Rorschach, kann man auch fragen. Natürlich, er hat Prinzipien, aber er würde auch diese, man muss es auch mal, wenn man es kritisch sehen will, diese Millionen von Menschen, die schon gestorben sind, er würde die auch umsonst gestorben lassen sein, nur um auf seinem Prinzip der Wahrheit zu beharren.
Zu beharren, ja, verstehe das.
Ne? Ich bin trotzdem eher im Team Rorschach, muss ich sagen.
Ich auch.
Weil ich glaube an die Wahrheit.
Weil ich finde, man hätte mit ihm vielleicht noch reden können, aber man hätte ja den Superschlauen halt dafür killen können, weil weiß nicht, was der überhaupt noch für eine Daseinsberechtigung hat in dem Film dann.
Ja, der ist dann der neue Pharao.
Ja, der soll mal geil, ne? Ganz gepflegt.
Ja. Ja, das ist halt der Rothschild dieses Universums, whatever. Es ist halt, es ist auf jeden Fall so eine Figur, ne? Es ist ein Milliardär. Ja, Rorschach, bevor er geht, er sagt noch keine Kompromisse, nicht mal im Angesicht des Weltuntergangs, ne? Was nochmal unterstreicht, was für ein Badass-Motherfucker er ist und warum er einfach die geilste Figur in diesem Film ist. Ja, und dann wird er gekillt.
Dann platzt er.
Der Film endet dann mit hier Journalisten, die dann sagen, scheiße, die ganze Welt ist eine Hippie-Veranstaltung geworden, worüber sollen wir noch berichten? Alle, es gibt keine Probleme mehr.
Ja.
Und dann finden sie aber Rorschachs Tagebuch. Der hat nämlich Tagebuch geführt und hat alles genau dokumentiert.
Ja.
Was dann aber im Endeffekt auch zeigt,
dass die Wahrheit dann trotzdem
die Wahrheit kommt am Ende immer ans Licht, auf die eine oder andere Weise, was Rorschach dann im Nachhinein doch noch recht gibt.
Ja.
Weil diese Opfer sind auf lange Sicht umsonst gewesen, wenn der Frieden nicht durch ehrliche Mittel zustande gekommen ist. Muss man schon sagen. Was es in dem Film noch gibt, was es in der Ultimate Edition exklusiv gibt, ist der Black Freighter.
Der Comic, der gelesen wird in dem Film von einem Jungen, der täglich da an dem Comic stand, sich umsonst.
Zeitungsverkäufer so auf der Straße. Ne?
Zeitungsverkäufer, genau.
Hat auch Comics und der liest halt diesen Comic.
Genau.
Und der wird nicht durchgehend erzählt. Also es gibt immer wieder mal eine Szene, wo er da ist, am Zeitungsstand, den Comic liest. Dann sehen wir ein Stück aus dem Comic, dann geht der normale Film weiter.
Genau.
Und dann sehen wir wieder, liest er wieder den Comic. Und das ist halt auch Zeichentrick.
Ja.
Ja, hervorragend gezeichnet, muss ich sagen.
Sehr stark.
Sieht großartig aus. Und wie gesagt, das ist auch in dem Comic so, dass es das gibt, dass dann immer dieser Comic im, ist ja beides ein Comic, der Comic im Comic ist ja noch wilder so.
Inception.
Ja, geil. Und worum geht's im Black Freighter? Es ist ein Captain, der Schiffbruch erleidet, weil es kommt ein schwarzer, Freighter-Frachter, ne? Der kommt und da sind wohl irgendwelche Dämonen, Monster, was auch immer.
Es hat so ein bisschen den Anschein von einem Piratenschiff, aber es sind nicht wirklich Piraten, es sind wirklich Dämonen, die da...
Ja, aber so Dämonenpiraten schon so mäßig, kann man schon sagen. Er leidet Schiffbruch, alle sind tot, außer er und... Ja, er ist dann erst auf so einer Insel, strandet. Dann baut er sich halt ein Schiff, nimmt so die Leichen mit, bindet die dann auch so dran.
Toten Homie findet er auch wieder, zu dem hat er ein ganz besonderes Verhältnis.
Da will er die Leiche nach Hause bringen sozusagen. Den hat er dann dabei, mit dem spricht er auch immer.
Dann bekommt er später noch Wahnvorstellungen und so.
Ja, das mit ihm sprechen, das ist ja auch so ein bisschen, man zeigt ja dann ein bisschen so den Verfall seiner Psyche und so nach und nach. Er trinkt dann auch mehr Wasser irgendwann. Ja. Und also es geht eigentlich die ganze Geschichte darum, wie er immer weiter verrückt wird.
Genau. Weil er aber befürchtet, weil er noch Frau und Kinder zu Hause hat und befürchtet, dass dieser Frachter mit den Dämonen eben bald in dieses Dorf einfallen wird und alle töten wird, drängt es ihn natürlich, da zurückzukommen nach Hause. Und er will von dieser Insel runter und baut sich ein Floß aus Menschenteilen und
genau, er ist dann auf dem Weg und dann kommen auch Haie, fressen die Teile der Crew auf, ne?
Genau, ein Hai tötet er verfängt sich dann auch in dem Seil und das Floß verändert sich die Form, also ist dann ein toter Hai, ein Riesenhai mit.
Es wird dann auch so, dieser Hai wird dann so als diese Naturgewalt, als dieses Monster aus dem Meer ab und er hat dann aber auch solche Zähne, das soll dann auch nochmal so zeigen, er wird immer mehr auch zu dieser Naturgewalt, weg vom Menschlichen eigentlich hin, so, ne? Diese Verwandlung. Er kommt dann irgendwann an in seinem Heimatort, er sieht dann zwei Menschen, die ja da ein Techtelmechtel haben.
Genau.
Und er sagt aber, das ist ein Verräter, der hat mit den Dämonen zusammen. Genau. Es gibt aber gar keinen Anhaltspunkt dafür, überhaupt dass er das nicht wirklich gemacht hat. Ja. Er ist zu dem Zeitpunkt schon komplett wahnsinnig.
Ja.
Er greift die beiden an und tötet sie.
Ja. Und er sieht dann ja auch schon irgendwie lauter Verfall auch im Dorf, als wäre in seiner Welt, als wären die Dämonen schon da gewesen, hätten hier alles zerlegt.
Ja, und er geht dann weiter und er geht dann zu sich nach Hause.
Mhm.
Er hat dann immer noch diese Wahnvorstellungen und er sieht seine Frau und er tötet seine Frau.
Genau, weil er sie für einen Dämon hält.
Weil er sie für einen Dämon hält. Und
ja,
dann sieht man seine Kinder total verängstigt, die sagen, Papa, und dann die Frau, ja, warum tust du mir das an? Und er merkt dann, was er getan hat,
ja,
und geht halt raus und er sieht dann diesen Frachter.
Der gerade ankommt.
Der gerade erst ankommt.
Genau.
Der aber auch da stehen bleibt.
Genau.
Und auf ihn zu warten scheint.
Ja.
Und er realisiert, dieser Frachter, der will gar nicht in mein Dorf einfallen. Der wollte eigentlich immer nur mich.
Aha. Genau so ist es. Und auch er ergibt sich dann seinem Schicksal.
Ja.
Und ja, schwimmt zu dem Frachter und wird herzlich empfangen.
Genau. Und so endet das Ganze dann. Was hältst du von dieser Parallelstory von Black Friday?
Oh, stark.
Ja?
Ja, ich finde das stark.
Verstehst du, was das soll? Warum ist es da?
Der tiefere
Sinn. Was macht das? Was hat das mit dem Film zu tun? Das ist meine Frage.
Nee, keine Ahnung.
Das soll
nochmal Parallelen sein? Soll es nochmal den Film darstellen?
Nicht den Film. Das soll darstellen. Das ist eine Darstellung des Verfalls, des moralischen Verfalls des Antagonisten Ozymandias.
Okay.
Diese hehren Ideale und sich immer weiter in seinen Wahn reinsteigern und irgendwann selbst zum Monster zu werden, obwohl man ja eigentlich gute Ziele verfolgt.
So gute Intentionen hat, ja.
Deswegen endet diese Geschichte dann auch da am Ende mit dem Ozymandias nochmal, das soll dann nochmal so matchen. Die Auflösung beider Geschichten finden dann parallel statt und das soll dann nochmal darauf hindeuten. Ja, ich finde das großartig gemacht.
Ja.
Ich finde das von vorne bis hinten großartig. Jetzt kommen wir zur Frage der Fragen. Wie würdest du diesen Film bewerten? Denn du hast ja schon angedeutet, dass dir der Film zu lang ist.
Ja, ich habe auch angedeutet, dass mir der Film sehr gut gefällt.
Ja, stimmt.
Also echt schwierig.
Ja.
Ich tendiere zwischen 4 und 5, gebe ihn aber letztendlich dann doch 4 Fingerbrecher von 5.
Okay. Mhm.
Warum Fingerbrecher? Weil Rorschach eine Neigung hat, Finger zu brechen. Er bricht einfach gerne Finger. Von jedem Gegner bricht er einfach mal erstmal die Finger, um Informationen zu bekommen.
Geil.
Ist geil.
Ja, anders als in Jason Goes to Hell, wo der Typ auch Fingerbrecher ist, aber da ist es sehr wack.
Ja, also du hast schon angesprochen, es ist halt wahrscheinlich dann doch der Länge geschuldet. Ich war wirklich, ich glaube, bis 3/4 des Filmes war ich bei 5 und dann am Ende hat es mich dann doch... Weil sie es gezogen hat.
Meinst du, dass vielleicht eine der kürzeren Versionen dann für dich die bessere gewesen
wäre? Vielleicht wäre es die bessere gewesen, ja, mit meiner kurzen Aufmerksamkeitsspanne.
Ich will ehrlich sein, wenn ich den Film privat geguckt hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich auch auf 2-mal geguckt. An 2 Abenden hätte ich mir aufgeteilt. Und das kann ich auch... Also ich würde es auch Leuten empfehlen, wenn die Länge des Films das Problem ist, dass man den auf 2-mal guckt, um dann nicht sich da...
Ja.
Täuschen zu lassen, was die Qualität des Films angeht.
Nicht nur auf 2-mal, ich werde ihn auch ein 2. Mal noch gucken. Das ist auf jeden Fall...
kann ich auch empfehlen.
Das ist dieser Wert. Ja,
ja, definitiv.
Da steckt viel, viel Material drin. Den kann man getrost noch ein 2. Mal gucken.
Schau mal, das Ding ist, die Kinofassung, ich weiß nicht, wie lange die geht. 2 Stunden oder was. Mein Problem ist, da fehlt dann einfach zu viel.
Ja.
Also die haben ja hier wirklich, Zack Snyder hat hier wirklich den ganzen Comic verfilmt.
Mhm.
Das finde ich großartig.
Ja, stark.
Und für mich als Fan des Comics wäre es eine Sünde gewesen, da was wegzulassen.
Ja.
Was wichtig ist.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich kann das halt nicht aus der Comic-Sicht sehen, deswegen verstehe ich das. Ich habe ja auch so Probleme mit den Anzügen teilweise von diesen Superhelden.
Weil das ein bisschen albern aussieht, aber das soll ja auch ein bisschen...
Ja.
Es soll ja zeigen, dass Superhelden eigentlich Chöps sind.
Genau.
Wir sollen ja nicht... Also das war Alan Moores auf jeden Fall, Alan Moores Intention.
Ja.
Wir sollen ja nicht die Superhelden so abfeiern. Wir sollen die ja kritisch hinterfragen.
Mag sein, dass das alles das Ding von dem Film ist. Mir hat's... Ja, ich habe das so... Nichtsdestotrotz, egal. Also es ist ein großartiger Film. Der ist optisch, ästhetisch. Das ist Szenerie, die Dialoge, das Drehbuch, alles Bombe.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ich kann dann letztendlich, konnte ich mich dann doch nicht durchzuringen. Wie sieht es bei dir aus? Wie würdest du
ganz, diesen Film? Ganz kurz noch, ein Satz noch. Und beim Director's Cut hast du halt dann, ich weiß nicht, eine 3/4 Stunde oder so weniger. Und da hast du halt dann komplett die Cartoon-Story raus. Ich meine, theoretisch, wenn es dir wirklich nur um die Länge geht, die könnte man rausnehmen.
Die fand ich noch nicht mal so.
Das Problem.
Nee, weil die war eigentlich auch relativ erfrischend, mal ein bisschen Abwechslung.
Ja, okay, verstehe.
So, du bist auch gleich wieder drin in dieser
verstehe.
Story und so.
Ja.
Ja.
Ich gebe dem Film 5 Sterne. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ist einer meiner Lieblingscomics. Ich liebe Watchmen. Ich finde, der Film ist hervorragend umgesetzt.
Ja.
Ich will nicht, dass der kürzer ist. Ich will, dass sich jeder den Ultimate Cut anschaut. Das ist für mich die Version. Der Black Friday gehört dazu. Die ganzen Dialoge, das gehört dazu. Ja. Um den Film zu verstehen, gehört es einfach dazu. Sonst versteht man den Film gar nicht, was der will. Wenn man den jetzt wirklich zum ersten Mal sieht und auch mit dem Comic keine Berührung hat, würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, den nochmal zu gucken, um den besser zu verstehen. Das ist normal, dass man da beim ersten Mal überfordert ist. Das ist bei mir nicht anders, wenn ich mir so einen komplexen Film das erste Mal anschaue.
Ja.
Ich würde jedem empfehlen, zieht euch den rein. Der ist absolut großartig. Der geht 3,5 Stunden. Und ja, ich hätte den privat in 2 Sitzungen geguckt. Aber trotzdem, wir haben den ja jetzt am Stück geguckt und ich habe mich keine Minute gelangweilt.
Das muss ich auch sagen.
Habe ich nicht. Ich fand es von vorne bis hinten großartig, diesen Film.
Empfehlenswert.
Alan Moore, das vielleicht noch zum Schluss, verabscheut es, wenn seine Stoffe verfilmt werden. Er kann es auf den Tod nicht ausstehen. Es gibt Comics von ihm, die verfilmt wurden, die schlecht verfilmt wurden. Da kann ich es nachvollziehen. Bei Watchmen kann ich persönlich es nicht nachvollziehen.
Ja.
Ich finde diesen Film hervorragend. Ich meine, das ist ja dem Mann sein Recht zu sagen, ich will nicht, dass meine Stoffe verfilmt werden. Dann sollte er vielleicht aber auch die Rechte nicht verkaufen. Nur so ein Tipp. Man muss auch noch sagen, es gibt Stoffe, die gelten als unverfilmbar, wo man sagt, man kann dieses Werk nicht verfilmen.
Okay.
Watchmen ist so ein Werk. Es, viele, viele Jahre hieß es, man kann das nicht verfilmen, es geht nicht. Herr der Ringe ist auch so ein Werk, das galt auch als unverfilmbar.
Ja.
Bei Herr der Ringe ist es natürlich, da liegt es vor allem an der epischen Breite. Bei Watchmen, glaube ich, liegt es noch mehr an der Komplexität, die verschiedenen Figuren, das vernünftig in einem Film darzustellen, dass man es auch versteht.
Es ist ein komplexer Film. Also das ist nicht einfach, wie du schon sagst, auch was viele wahrscheinlich erwartet haben, einfach ein einfacher Superheldenfilm.
Ja.
So ein leicht konsumierbarer Superheldenfilm, sagen wir es mal so, ist er nicht.
Ja, und da ist er halt gefloppt.
Ja.
Aber nochmal, für mich ein absolutes Meisterwerk. Schaut euch Watchmen an, in dem Sinne.
Stark.
Peace.
Ciao.